Als ich hier angefragt wurde, zu sprechen auf der Konferenz, sollte ich mal so sagen, wie JavaScript eigentlich kam und warum wir das haben und wie es denn aussieht und was man damit alles machen kann. Und ich könnte jetzt hier die richtige Timeline aufbauen, so der hat es entwickelt, dann kam das dazu und dort die Sprache sich geändert. Aber so funktioniere ich nicht. Ich habe beispielsweise mein Geschichtsabitur gemacht und hatte kein einziges Datum da drin. Mein Lehrer war total verwirrt, hat mir dann eine gute Note geben müssen, weil er gemeint hat, so sollten wir Geschichte lernen. Indem wir von dem lernen, was gut gelaufen ist, was falsch gelaufen ist. Wann das war, ist eigentlich ziemlich egal. Weil wenn was falsch war, war es schlimm genug, einen Monat oder 10 Jahre her zu sein, eigentlich egal wann. JavaScript hatte es von Anfang an eigentlich nicht leicht, weil es war immer so eine Sprache, die musste nur schnell mal entwickelt werden, um ein Problem zu lösen. Und das Problem war, einen Browser selbst weiterentwickeln zu können und auch im Browser was erstellen zu können. Und das allererste Problem, das mit JavaScript immer auftritt, gerade auch im HR-Bereich oder auch im Hiring-Bereich, wenn man Leute einstellen will, ist der dämliche Name von JavaScript. Weil JavaScript und Java haben echt nichts miteinander zu tun. So, die Verbindung von Java zu JavaScript ist wie Ei zu Eiffelturm oder eben auch Ast zu Aster oder Ham zu Hamster, Car to Carpet. Also jeder meint, JavaScript und Java müssen das Gleiche sein und ein Java-Entwickler ist ganz bestimmt noch ein guter JavaScript-Entwickler und andersrum und ganz gewiss nicht so. Ich habe noch nie in meinem Leben Java geschrieben. Ich habe mit Assembler angefangen und bin dann irgendwie auf Perl umgestiegen und dann eben in JavaScript reingekommen. Also mal alles durchgemacht, aber das ist das Problem. Leute denken, es ist ein Teil von Java und das war es eben auch nie. Java war damals interessant und deswegen haben wir den Namen JavaScript genommen, anstatt es Gustav zu nennen oder sonst was. So, warum haben wir JavaScript eigentlich gebraucht? Weil es gab damals schon alle anderen Sprachen. Wir hatten eben HTML, wir hatten Perl, wir hatten CGI-Sachen, wir hatten Java schon auf dem Server, glaube ich auch. Aber wir wollten was haben, was einfach schneller geht und besser geht. Weil das erste Problem war erstmal ein langsames Internet. Und das haben wir heutzutage teilweise auch noch. Aber damals war das halt wirklich schlimm, weil jedes Mal, wenn ich eine Seite neu geladen habe, dann hat es halt seine 4-5 Sekunden gedauert. Ich weiß noch, damals 1997 hatte ich mit T-Online meinen ersten Zugang bei mir auf der Arbeit. Da steht man halt da so vor dem JPEG schon mal da und ich kann schon fast was erkennen nach 3 Minuten. Das Internet ist das Geilste, was es überhaupt gibt. Das könnte ein Pferd sein, man weiß es nicht genau. Und das war das Problem, wenn der Enduser die Seite immer wieder neu laden muss und es dauert ewig, das bringt halt nichts. Wir wollten was anderes machen damit. Und deswegen haben wir eine Sprache gebraucht, die eben im Browser ging. Und Java selbst im Browser mit Applets war nun mal auch nicht so der Kracher. Also die haben sich da geladen und nach 3 Minuten hat man dann irgendwie gesehen, Applet konnte nicht geladen werden, das war auch sehr toll. Oder haben wir auch mal den Rechner ganz langsam gemacht, deswegen haben wir die Java-Applets für diese ganzen tollen Sachen verwendet damals. So, jeder kennt bestimmt noch das Regenlogo oder dieses Wasser-Applet, das war immer ganz wichtig, diese Sachen zu haben. Ich weiß noch, ich hatte mal die Stadtsparkasse Augsburg, wollte HTML-Menü haben und wir haben das noch gar nicht gehabt, so JavaScript, wir konnten noch nichts damit machen. Und das war damals ein Applet. Und die Kunden, die verloren haben, weil die Navigation nicht geladen werden konnte, alle zweite Reloads, war echt schlimm. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen was Neues, wir brauchen was Kleines. Und wir brauchen eine Sprache, die im Browser läuft und nicht noch eine extra JVM reinladen muss und starten muss und im Browser was machen muss. Wir brauchen eine Sprache, wo verschiedene Elemente in der Seite miteinander sprechen können und da die einfach auch einfach zu lernen ist. Und vor allem auch, um von Anfang an Leute zu haben, die diese Sprache verwenden, ne, haben wir eine Sprache gebraucht, die IDE-unabhängig ist. Also das war mein erster Editor. Texttype aufgemacht, Notepad, wie es damals hieß, und angefangen, meine erste HTML-Seite zu schreiben und meine erste JavaScript-Sache reinzuschreiben. Und das brauchte man einfach nicht mehr. Das ist auch heute noch so. Und das ist ganz wichtig, dass wenn man eine neue Sprache anfängt, Leute sagen, du musst jetzt erstmal das hier kaufen und das hier kaufen und das installieren. Da verlierst du schon einen Haufen Developer dadurch. Zu Anfang war JavaScript nur eine Verbesserung. Es war wirklich nur da, um die Seite neu zu laden, sondern zu Sachen zu sagen, du musst halt noch eine E-Mail eingeben, bevor wir das Formular abschicken. Bevor die abschicken und dann die Anfrage zurückkommt und sagt, oh, wir brauchen dann doch eine E-Mail. Formulare war das allererste, was wir halt gemacht haben. Entweder als Rechner, so Fahrenheit zu Celsius Umrechnung oder Degrees zu was immer. Oder zur Validierung eben auch zu sagen, du musst dann doch das eingeben und dein Name kann keine 5 Leerzeichen sein, sondern du musst einen echten Namen eingeben, bevor die Seite neu geladen werden muss und der ganze Quatsch anfängt, bis es dann doch wieder länger dauert. Fenstersteuerung war dann das nächste, Window Open, da hat dann schon mal der erste Fehler mit JavaScript angefangen, aber wir haben halt oft genug so kleine Fenster aufpoppen müssen mit Terms and Conditions, die auch niemand gelesen hat, aber die dann doch ganz wichtig waren, den Kunden auch zu zeigen und zu wissen, dass die das Ding gelesen haben. Das Zweite, was wir dann hatten, war eben Sachen ins Dokument reinzuschreiben, mit Document Write, die eben nur Sinn machen, wenn JavaScript auch da war. Und das vergessen viele Leute heutzutage auch noch. Wenn man Funktionalität hat, die nur mit JavaScript funktioniert, sollte die Erklärung für diese Funktionalität auch mit JavaScript erstellt werden. Weil wenn mir irgendwas erzählt, drück diesen grünen Knopf und da ist kein grüner Knopf, dann stehe ich einfach da, welcher grüne Knopf? Und fange an, sie anzurufen und sonstige Sachen, und das ist einfach nicht nett. Gerade auch grüner Knopf, wenn man farbenblind ist, ist auch nicht so der Kracher. So, am Anfang war JavaScript dazu da, Probleme mit dem Interface zu beheben. Und das war immer das Ding. Wir hatten einen Browser, wir wollten Leute ein Interface geben, aber das HTML hat nicht so wirklich geklappt bisher. Wir haben wirklich nur Links gehabt, das hat immer Sachen geladen, Formulare, das hat Sachen geladen und Interface muss schneller gehen. Da muss sich was ändern und andere Sachen müssen sich ändern und so weiter und so fort. Und da hatten wir Java Swing und sonstigen Kram dafür und mit JavaScript war es dann einfacher. Und als allererstes hatten wir das BOM, das Browser Object Model. Im Browser hatten wir verschiedene Sachen, die wir anfragen konnten mit JavaScript. Wir hatten Window Frames, das war das erste, wo wir dann Seiten, nur so kleine Seiten geladen haben, statt große Seiten zu laden. Und jedes Mal, wenn wir die Seite neu geladen haben, war alles verloren. Wir hatten Forms, Links, Images, Location, History. Images war natürlich das allergrößte, dann die ersten Rollover-Effekte. Ich weiß noch, ich habe damals mal einen Pitch gewonnen, in dem ich einen Rollover-Effekt gezeigt habe. Und dann, wenn sie das drüber fahren, dann wird das grün. Oh, das ist ja toll. Geht so heutzutage nicht mehr, aber wenn sie drüber fahren, geht das grün. Das funktioniert auch im IE6. Oh, das ist ja toll. Und wir fingen auch schon an, unsere Interfaces per JavaScript zu verbessern. Und da merkt man dann auch, dann, wenn ich sowas sehe, dann geht mir so richtig der Hals auf. Und aber ich auch jeder will ganz bestimmt roten Text auf grünen Hintergrund haben mit einem blauen Border außenrum. Da merkt man dann auch, dass die meisten JavaScript-Entwickler wirklich begabte Designer sind, die dann doch diese Sachen selbst machen sollten oder vielleicht dann doch dem CSS-Menschen übergeben sollten. Und dann beginnt der Wahnsinn mit DHTML, als dann Internet Explorer 5 rauskam und Netscape 4 dann auch aus der Netscape 3 Gold-Version zu 4 Communicator wurde, haben wir angefangen, alles im Interface zu machen, was falsch laufen kann. Wir haben wirklich, die Menüs müssen aufpoppen, man muss dann erstmal seinen Inhalt finden und ganz wichtig waren auch diese Uhren, die beispielsweise dem Mauszeiger gefolgt sind, das war auch mal ganz toll. Und diese ganzen DHTML-Skript-Seiten, was da Leute Geld gemacht haben mit absolutem Schwachsinn, war Wahnsinn eigentlich. Und das Schlimmste an DHTML war nicht, dass wir unsinnige Interfaces gebaut haben, das machen wir mit jeder neuen Technologie. Als allererstes muss erstmal was gebaut werden, was keiner braucht, aber er muss schön aussehen. Das Schlimmste war dieses Browser-Forking, dass wir damals schon angefangen haben zu sagen, wenn Document Layers definiert ist, dann ist es in Netscape 4, ansonsten ist es Internet Explorer 4. Und dann haben wir hier für Netscape 4 und für IE4 dieselbe Funktionalität zweimal geschrieben, weil die Browser eben so unterschiedlich waren. Netscape hatte eben dieses Document Layers, was eigentlich ein kleines Element, eine kleine Seite innerhalb der Seite war, und Document All war schon von Anfang an dämlich. Aber das war einfach das Problem, dass IE als einziger einem diese ganzen Sachen erstellt hatte. Dieses Dynamic Duo Library war eine der ersten Sachen, eine der ersten Tutorials, die erklärt haben, wie man DHTML macht. Und da war es eben Verstecken und Anzeigen, Verschieben, hin und her verschieben und sonstige Scherze. Und es war eigentlich ziemlich genial gebaut damals und haben viel von gelernt, aber es war einfach traurig, dass wir unseren ganzen Code zweimal schreiben mussten. Und wir wussten auch damals schon, dass wenn der nächste Browser reinkommt, müssen wir es nochmal schreiben. Und wenn der nächste Browser kommt, nochmal und so weiter und so fort. Und das hat dann einfach nichts gebracht für uns. So, DHTML basierte nämlich auf keinem Standard, sondern es war nur so ein Marketing-Zauberwort. Also, ja, wir machen DHTML auch jetzt, nicht nur HTML. Und dann haben wir eben solche Sachen damit gebaut. Muss halt ganz toll aussehen jedes Mal und dann wird so Feuer. Und den ganzen Kram haben wir im Internet damals gemacht und im HTML. Weil der Standard für die Interaktion mit dem Document, der wurde erst erstellt. Das war der Document Object Model Standard. Der wurde dann ratifiziert, dann hatten wir ihn endlich. Aber wir haben dann schon 2 Jahre lang nur für Netscape oder nur für Internet Explorer gearbeitet. Und es war einfach traurig, dass unser Job war zu 90% zu wissen, wie diese Browser das machen, anstatt wie der Standard das macht. Weil der Standard war auch nicht wichtig. Witzigerweise kam das dann dadurch, denn dann kamen Browser, die auch dem Standard folgten. Und der erste war eigentlich Internet Explorer 5 auf dem Mac. weil Microsoft gemeint hat, ja, auf dem Mac macht, was er wollte, interessiert niemanden. Und Hantek Celik war damals der Project Manager, hat gemeint, ich mache jetzt mal einen Browser, der CSS und DOM versteht. Wäre eine gute Idee. Und der nächste war dann irgendwie Netscape 6, der rauskam. Das Problem mit Netscape 6 war, dass das Ding unheimlich langsam war und unheimlich groß war. Und dadurch, dass es den DOM-Standard unterstützt hat, die ganzen Seiten kaputt gingen. Es wurde dann immer der Browser beschimpft, dass der Browser schlecht wäre, während die Seiten eigentlich schlecht programmiert wurden damals. Und bis dahin hatte JavaScript aber auch schon einen ziemlich schlechten Ruf. Es war eigentlich egal, welche Standards wir folgen, weil Leute schon JavaScript schlecht fanden. Und es hatte ein paar Gründe. Ein Grund war der Missbrauch von JavaScript für aggressive Werbung. Pop-Up-Windows, Pop-Under-Windows, dann, wenn man seinen Rechner geschlossen hat, auf einmal hat man im Hintergrund nochmal 10 Fenster gefunden, wo Gambling und Pornseiten und sonst was da waren. Rechtsklick-Protections, mein schönstes Ding. So, jedes Mal, wenn man irgendwelche Kunden hat, so, oh, ich möchte meine Fotos ins Internet stellen, aber ich will die nicht runterladen lassen. Was kann ich denn da machen? Ich habe da gehört, man kann sagen, dass Leute keinen Rechtsklick machen können. Und ich so, ja, aber ich kann doch immer das Print-Screen drücken und ihr Foto runterladen. Ja, aber mit Rechtsklick, den kann man dann ausschalten. Ne? Ja, man kann damit auch alles kaputt machen. Klar, geht ganz toll. Aber es war halt, Leute haben da von Anfang an gemeint, JavaScript ist irgendwas da, um die Leute zu nerven oder ihnen Informationen zu geben, die sie nicht haben wollen, aber sie wirklich brauchen, weil wir Geld dafür bekommen. Gerade auch so Pop-Up-Windows mit so, wollen sie wirklich diese Seite verlassen? Ja, deswegen habe ich den Knopf gedrückt. Und Seiten, die JavaScript benötigen und schwer zu verwalten, sind das zweite Problem. Das erste für Endnutzer, die kein JavaScript haben wollten oder ausgeschalten haben oder von ihrer Firma als Sicherheitslücke ausgeschalten bekommen haben. Und dann hieß es so, ja, hier sollte eine Navigation sein, die habt ihr halt nicht, tut mir leid. Oder wenn dann jemand eine neue Unterseite einstellen musste in die Navigation und hatte dieses massive JavaScript, was dann 5-mal an 5 verschiedenen Stellen die neue Seite eingebunden werden musste, weil auch niemand das erstellt hat, war es eben auch ein Problem. Und es wurde Zeit, dass wir der Welt erklärten, dass es auch anders geht. Weil JavaScript, Leute wie ich, die wirklich Lust an JavaScript hatten und es klasse fanden, haben auch JavaScript sinnvoll verwendet. Und wir wollten eben nicht in denselben Topf geworfen werden mit den ganzen Jungs, die dir Pop-Up-Windows geben und Links, die weggehen, wenn du mit deiner Maus drauf fährst und sowas. Und der allererste, der damit angefangen hat, war irgendwie Jeffrey Zeltman mit seinem Buch Designing Group Web Standards. Und er hatte eben diese Pyramide definiert, dass Web-Development auf verschiedenen Ebenen läuft. Da gibt es die Struktur, HTML, und es gibt die Darstellung, CSS, und die Funktionalität, JavaScript. Und das Ganze sollte nicht vermischen. Das Ganze sollte auch funktionieren, wenn das andere nicht da ist. Also HTML sollte immer die Inhalte haben. Wenn ich es umgestalten will, muss ich eigentlich nur im CSS was ändern. Und wenn ich eine andere Funktionalität haben will, wenn ich das Ding nach rechts verschieben will, anstatt nach links, sollte ich wirklich nur das JavaScript ändern sollen. Und es geht bis heute auch noch, es ist bis heute auch eine gute Idee, das ganze Ding so anzugehen. Aber damals war das so, oh, das ist eine gute Idee, das haben wir noch nie gemacht vorher. Und der nächste Schritt war dann unobtrusive JavaScript. Ich habe damals 2004, 2005 diesen Artikel geschrieben. Also es ist kein Artikel, sondern so ein Selbstlernkurs, wo erklärt wird, warum es Sinn macht, unobtrusive JavaScript oder im Deutschen barrierefreies JavaScript zu benutzen. Und wie man das auch macht und welche Sachen man nicht mehr machen sollte. Und diese Blogposts von 2005, 2006 sind heute noch an die 2.000, 3.000 Leute in der Woche, die da hingehen und das Ding durchlesen. Es hat bis heute noch den gleichen Sinn. Und es macht doch einfach Sinn, ein JavaScript so zu verwenden, dass es nur sich selbst anfügt an die Seite, wenn es auch ausgeführt werden kann. Anstatt es einfach reinzustecken und zu sagen, das wird schon gehen. Weil das wird schon gehen, wird niemals funktionieren im Web. Nach der 2005er App Media in London haben wir uns zusammengesetzt von der Web Standards Group. Ein paar Leute haben gesagt, wir brauchen eine DOM Scripting Task Force. Wir wollten sagen, DHTML, wenn irgendwas DHTML genannt wird, ist es von vornherein schlecht. Und wir wollen was einen neuen Namen geben und das ist eben DOM Scripting. Und DOM Scripting bedeutet, wir benutzen den DOM Standard, um in der Seite was zu verändern, anstatt den Document All, den Document Layers zu verwenden und nur für verschiedene Browser zu schreiben. Und das war eben in der Kneipe in London, da hat es angefangen mit Dean Edwards, der dann später auch den IE7.js gemacht hat und IE6.js und auch Base2, Chris Kaminski von der Web Standards Group, Stuart Langridge, der dann auch eins der ersten Ajax-Bücher geschrieben hat, Jeremy Keith, Peter Paul Koch, der dann auch die ganzen Quarksmode.org beispielsweise gemacht hat und jetzt viel mit Mobile macht, meiner einer, und Derek Featherstone, der damals auch die Accessibility-Sachen schon reingebracht hat. Und an dem Tag haben wir dann beschlossen, das ganze Ding rauszubringen. Und daraus sind schon mal einfach mal ein paar Bücher entstanden. Das allererste war DHTML Utopia von Stuart Langridge. Ziemlich alberner Titel für dieses Buch. Aber das war das erste Buch, das einem wirklich auch erklärt hat, wie man Ajax verwendet. DOM Scripting war noch mit einer Library damals. DOM Scripting war Jeremy Keith's Buch, das erklärt hat, wie Designer JavaScript verwenden können. Und meins war Beginning JavaScript mit DOM Scripting in Ajax. Super schöner, kurzer Titel, dass Leute es auch kaufen. Ich wollte eigentlich Harry Potter and the Order of the DOM haben, aber das wollte ich nicht machen. Das war auch so ein Ding. So, Christian, kannst du ein Buch schreiben, hast 6 Monate Zeit, du musst von was ist JavaScript anfangen und mit Ajax aufhören. Ajax war damals irgendwie so 3 Monate alt und ich so, na toll, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich bin ziemlich glücklich, dass das Buch damals gut geworden ist, hat 3 Auflagen bekommen und ist heute noch lesbar. Also ich kann es nicht mehr lesen, weil ich es so oft lesen musste, aber naja. Und während die einen sich um die Anwendung von JavaScript kümmerten, die DOMScript Task Force, haben andere schon angefangen, die Sprache anzugucken und zu sagen, okay, wir haben jetzt lang genug damit rumgehackt, wir haben lang genug damit rumgespielt, wir sollten jetzt auch mal ein paar Stilsachen reinbringen. Und das war eben Douglas Crockford, jetzt bei Yahoo, der eben diese Elements of JavaScript Style geschrieben hat, wie man denn JavaScript schreiben sollte und was für Probleme es gibt, wenn man es nicht so schreibt, wie er sagt. Also sehr Doktrin da auch drin, aber er bringt einige Sachen an, die wirklich, wirklich Sinn machen. Es war auch 2005 geschrieben und musste nicht mehr verändert worden seitdem. Also JavaScript-Entwicklung ist anders als Java oder Perl oder sonst was Entwicklung, weil es irgendwie 10% ist Code schreiben und 90% ist sich wundern, warum der Browser was anderes macht. Also unser Hauptjob war immer zu wissen, so, oh, das ist der Fehler von dem Browser, das ist der Fehler von dem Browser, und auf die Dauer macht das keinen Spaß. Man hat seinen Job, weil niemand anderes machen will, ist auch ganz toll, aber irgendwie macht es keine Laune über die Zeit hinweg, vor allem wenn jeder neue Browser rauskommt, was anderes neu falsch macht. Und ein großer Schritt schon mal von vornherein war die erste Umgebung zum Debugging, und das war eben Firebug. Im Browser konnte ich dann auf einmal den Firebug aufmachen und angucken, warum mir jetzt irgendwas nicht angezeigt wurde. Was mein JavaScript im HTML verändert hat und wie das denn auszusehen sollte und warum es nicht wirklich so aussieht. Ich hatte auch eine Konsole da drin, wo ich mal schnell JavaScript ausprobieren konnte, um zu wissen, ob der Browser das überhaupt kann, was ich da versuche. Und jeder andere Debugger von verschiedenen Browsern, jetzt mit Chrome Web Debugger oder der Safari Debugger oder auch Dragonfly von Opera, hat eigentlich auf Firebug aufgebaut und gesagt, wir machen jetzt auch mal genauso wie die anderen. Und das Ding wurde größer und größer und langsamer und jetzt mittlerweile sind wir auch da wieder, den ein bisschen aufzuräumen. Aber es ist immer noch genial, was ich mit Firebug alles machen kann. Ich habe vollen Zugriff auf die Seite und vollen Zugriff auf die Veränderungen. Es ist dann auch schön, wenn Leute irgendwie JavaScript verwenden zur Sicherheit. Es gab eine Fluggesellschaft in Amerika, die hatte eben dieses Dropdown, was dein Ticket ist, also ob es jetzt normale Klasse ist oder erste Klasse oder Business Class, und die haben nie auf dem Server gecheckt, ob welches das jetzt ist. Die haben nur in dem Dropdown die Sachen ausgegraut, die man nicht anklicken konnte. Ich habe dann 2x mein Ticket auf Business Class hochgebucht, indem ich nur in Firebug das Ding umgeschrieben habe und mir mein Ticket gebucht habe. Aber wenn jemand sowas Schlechtes macht, dann hat er es auch nicht anders verdient. Der nächste Hype war dann Ajax. Dann auf einmal ging es los. Ajax-Konferenzen, Ajax World 2005 in New York. Alles muss dann Ajax sein. Und Ajax war eigentlich nur, dass ich Teile der Seite lade, ohne die ganze Seite neu zu laden. Und ich mache das mit einem XHR-Object im Hintergrund und den Inhalt lade und teste, ob sie auch da sind. Und das war es eigentlich. Aber es gab dann 10.000 Frameworks, die einem Ajax erlaubt haben. Und es war einfach wunderschön zu sehen, dass Leute Interesse an JavaScript wieder hatten dadurch. Das war das einzig Wichtige für mich. Das andere war eigentlich vieles ganz, ganz schlecht gebaut, aber was wir machen. Und Google Maps, Yahoo Maps war eine der ersten Sachen, die es gezeigt hat. Wenn ich das Ding durchziehe, werden die neuen Tiles nachgeladen. Vieles, was eigentlich als Ajax verkauft wurde, war eigentlich nur DHTML. Die haben Sachen versteckt und angezeigt. Ja, das ist jetzt Ajax, das ist ein Ajax-Menü. Und auf einmal konnte man es verkaufen. Aber naja. Das Problem mit XML und JavaScript ist, dass es einfach zusammen nicht wirklich arbeitet. Ich habe in dem JavaScript-Kochbuch, diesem großen Buch mit dem Rhino drauf, von dem habe ich alles gelernt 1997 in dem Buch. Da habe ich wirklich alles draus gelernt. Und 2007 in der neuen Edition war ich dann technischer Editor für den XML und JavaScript-Chapter. Nur weil ich meinen Namen drin haben wollte. Ich fand XML und JavaScript immer dämlich. Aber war genial in dem Buch, von dem ich alles gelernt habe, einen Namen zu kriegen. Weil es war einfach fremd. Es ist einfach ein HTML, es ist ein Markup-Language, die in eine Scripting-Language rein soll und ich muss über einen Konverter gehen und sonst was gehen oder um die DOM-Nodes gehen durch XML, durch um die Daten zu bekommen. Und deswegen war Ajax von vornherein eine schöne Idee. Viele Leute haben niemals das XML verwendet. Die haben einfach HTML geladen und das angezeigt. Und dann haben wir eben ein Datenformat gebraucht, das mehr nativ und verständlich für JavaScript-Leute war. Und das war eben dann JSON. Das zweite Problem, dass Cross-Domain Ajax nicht möglich ist. Also ich kann nicht in einem XHR-Request, im ganz normalen Ajax-Call, von einem anderen Server eine Daten laden, weil die Sicherheit vom Browser es mir nicht erlaubt. Was auch ganz gut ist, weil sonst könnte ich im Hintergrund alles Mögliche laden, ohne dass sie wissen, was passiert. Aber es war halt nervig, weil das Erste, was jeder probiert hat mit Ajax, auch in meinem Buch, in meinem Beispielcode, haben sie erstmal versucht, irgendwas von Java zu laden. Ja, das geht ja nicht, dein Buch ist scheiße. So, nee, im Buch habe ich erklärt, warum das nicht geht, aber jetzt lese halt erstmal durch. Aber das machen ja Leute nicht. Und deswegen haben wir angefangen, auch Douglas Crockford hat dann JSON erfunden, gefunden, wie er gesagt hat. Und JSON ist einfach eine Notation, JavaScript Object Notation, die einem erlaubt, Daten in JavaScript selbst abzulegen. Also ich kann das jetzt in JavaScript reinschmeißen und die Daten sind automatisch als Objekt erreichbar. Anstatt, dass ich groß noch durch eine Konvertierung von XML zu irgendwas gehen muss. Und wie man sieht, wird es auch einiges kleiner. Ich muss nicht diese Dimensionen wiederholen. Ich muss nicht die Tunnels wiederholen und so weiter und so fort. So eine Key-Value-Pair, die dann eben auch andere Objekte drin haben kann, andere Arrays drin haben kann. Und so klein können die Daten sein. Und für JavaScript, das auch mit Client läuft, ist klein immer super wichtig. Und viele Leute schicken einem 5 Megabyte in XML und wundern sich dann, warum die Applikation langsam ist. Wenn das ganze Ding auch irgendwie 10K in JSON sein könnte. JSONP, was JSON Padded, erlaubt dann auch Cross-Domain. Beispielsweise diese URL gibt mir meine Delicious Bookmarks über JavaScript. Und ich habe diese Callback-Funktion definiert, die heißt meine Links. Ich kann das dann ganz normal in ein Script reinschmeißen und dann eben eine Funktion schreiben, die heißt meine Links. Und wenn dieser Datensatz geladen wird von Delicious, ruft er die Funktion meine Links auf mit den Daten, die von vornherein da sind. Ich muss da nichts konvertieren, kommt alles rein. Ich brauche keinen Server, ich brauche gar nichts. Ich kann das auf meinem Mobile anschauen, ich kann es auf meinem Server angucken und deswegen ist JSONP funktioniert JSONP. Ich kann dann auch mit DOM-Scripting eben diesen Document Create Element Script und Set Attribute Source zu der URL, die ich hier definiere, kann ich eben auch JSON nachher laden, nachdem die Seite schon geladen wurde, anstatt immer nur Script-Nodes reinzuschmeißen in die Seite selbst. Das beispielsweise hier schaut jetzt nach, ob der Browser eine Geolocation hat, also ob der Browser die Geolocation API hat. Wenn es sie hat, findet der Browser raus, wo ich bin und geht dann zu Yahoo, um die Breiten- und Längengrad in eine Adresse umzuwandeln. Und in dem Bereich, den habe ich ja gestern Abend ausprobiert, kommt dann hier Mainz, Rheinland, Palatine, Germany bei raus. Und wie gesagt, ich teste, ob das Ding funktioniert und erstelle eine Script-Node nur, wenn es nötig ist und dann werden die Sachen geladen. Und das war, wo wir angefangen haben zu bemerken, warte mal, wir müssen ja nicht alles in JavaScript von Anfang an in die Seite reinschmeißen. JavaScript ist ja dynamisch genug, um neue Sachen nachher zu laden, wenn wir sie brauchen. Und das nennt sich Lazy Loading. So, anstatt alles in JavaScript reinzuschmeißen in die Seite, laden wir nur nach, was wir brauchen, wenn der Browser es auch versteht. Oder wenn wir es in der Funktionalität brauchen. Weil die meisten Leute schmeißen erstmal Scriptaculous, Dojo, jQuery, YUI in die erste Seite rein, dann wundern sie sich, wenn die End-User 15 Minuten warten, bis die erste Seite auftaucht. Anstatt zu schauen, wann brauche ich denn was und ich lade es nur, wenn ich es brauche. Nicht? Lazy Loading war eine sehr, sehr geniale Idee. Und ist ja immer noch eine. Der echte Durchbruch kam dann mit Bibliotheken. Dojo war einer der ersten, die eben JavaScript dann umgeschrieben haben, dass es einfach funktioniert. jQuery ist wahrscheinlich immer noch die erfolgreichste Library, die einfach sagt, Jungs, wenn du was schreiben willst, nimm jQuery, wenn du nicht mit Browsern rumkämpfen willst, nimm kein jQuery. MooTools war auch so eine YUI-Library, wurde für Yahoo selbst geschrieben und dann eben rausgeschmissen auch, weil wenn du wirklich 14.000 Leute weltweit hast, die in 23 verschiedenen Büros arbeiten, ist es vielleicht gut, auf eine Code-Basis zu arbeiten, die auch funktioniert, die auch jedes Mal, wenn ein neuer Browser rauskommt, repariert werden kann oder angepasst werden kann, was dein eigener Code wahrscheinlich nicht gemacht wird. Sprout Core war die andere Möglichkeit. Ich wollte einfach nur noch anderes reinschmeißen.
Der Haupttrick von allen Bibliotheken war Write Less, Achieve More. Weniger Code, mehr erreichen. Man sollte als JavaScript-Entwickler nicht wissen müssen, welcher Browser was falsch macht. Man sollte eigentlich nur wissen müssen, wie ich JavaScript schreibe. Und dafür sind Libraries oder Bibliotheken da. Hervorsehbar zu machen, anstatt so einfach zu schreiben und es funktioniert nicht. Der nächste große Schritt war dann, die Geschwindigkeit von JavaScript selbst zu verbessern. Wir haben dann gemerkt, wir benutzen JavaScript, es dauert dann doch ein Stück. Und wieder auch Yahoo hat damals diese Exceptional Best Practices gemacht, nachdem wir unsere Seiten durchgetestet haben und nachgeguckt haben. Das nächste, was dann kam, war der YUI Profiler, wo ich dann wirklich auch mal das JavaScript laufen lassen konnte auf der Seite und rumklicken konnte. Und nachher hat es mir dann gesagt, welche Methode wie oft aufgerufen wurde, wie viel Speicher sie gebraucht hat und wie lange sie gedauert hat. Da merkt man dann auch, was eigentlich der Fehler in meinen Applikationen ist. Was vorher immer so war, irgendwie ist es langsam, mach doch mal, reparier das doch mal. Und in letzter Zeit haben wir auch dieses JSPerf, was eine Seite ist, wo man verschiedene Tests aufrufen kann und sagen kann, okay, warum dauert das länger als das, und dann auf Twitter Leuten nachfragen kann. Das ist eine ziemlich geile kleine Community über Performance. Und dann fingen wir auch an, JavaScript-Architekturideen und Patterns anzuwenden. Wir fanden dann Design-Patterns, wie man auch in Java hat. Gab es dann auch welche für JavaScript, da gibt es dieses kostenlose Buch dazu. Man kann auch viele Bücher drüber schreiben. Das Module Pattern oder Revealing Module Pattern, wenn man das mal nachguckt, das ist wohl das am meisten genutzte, was man haben kann. Und mit Architektur, was ich gelernt habe in JavaScript, ist viel, viel, viel mit Events zu machen. Gerade mit Custom Events, anstatt dass man alle möglichen Methoden sich gegenseitig aufrufen lässt, macht man nur ein Event, das gestartet wird, wenn was passiert, und dann kann ich alle anderen Module auf der Seite abfragen lassen, ob dieses Event passiert ist, anstatt zu wissen, was auf der Seite ist. Da habe ich auch damals auf der Ajax World Vortrag drüber gehalten, kann man alles nachgucken. Test-Driven Development kam dann auch zum Zuge. Wir hatten YUI-Tests und andere Seiten auch, die einem erlauben, dann wirklich Tests zu schreiben, um zu wissen, dass das JavaScript, das man später schreibt, auch wirklich funktioniert hat. Und da gibt es ganz interessante Sachen. Da gibt es beispielsweise Yeti, von Yahoo auch, das eben auf der Command-Line auf dem Server läuft, wo ich dann eben einfach sagen kann, okay, schmeiß das mal an 10 verschiedene Browser und sag mir, was die Browser mir zurückgegeben haben. Also Test-Driven Development in JavaScript ist ein ganz großes Ding. Die JSConf in Portland ist gerade am Laufen und das war eines der ganz großen Themen dieses Jahr. Und heutzutage sind Browser schnelle Plattformen, die Standards auch befolgen. Und das ist schön, weil, wie ich gestern gesagt habe, Browser sind mittlerweile dabei, die Standards zu schreiben, anstatt den Standards vielleicht zu befolgen, wenn sie Lust haben. Und Chrome, Firefox, Opera, Safari und Internet Explorer 9.10 sind gute Browser, denen man auch vertrauen kann. Wo man auch sagen kann, da kann ich jetzt drauf bauen. Okay, wir haben das Problem mit dem Browser nicht mehr, weil wir haben Libraries oder Bibliotheken und die Browser sind ganz gut. Was macht die JavaScript-Welt? Wir finden dann natürlich andere Probleme zum Lösen. Weil wir lösen Probleme, darum geht es im JavaScript. Es geht einfach nicht darum, eine neue Sprache zu entwickeln oder ganz toll die Sprache zu schreiben. Wir wollen Probleme lösen. Wenn wir keine haben, dann kommen wir an, eigene Probleme zu machen. Polyfills, habe ich gestern schon darüber gesprochen, sind eben diese Sachen, dass man Internet Explorer 6 beibringt, was Internet Explorer 10 kann. Ist eine ganz gute Idee, aber andererseits auch immer das Problem mit Performance und sonst was. Aber es ist ganz wichtig, dass wir Sachen schreiben, die es uns erlauben, Leuten alte Technologie zu verwenden und wir trotzdem neue Technologie verwenden dürfen, anstatt warten zu müssen, bis jeder zum Internet Explorer 10 geht, was nie passieren wird, leider. HTML5 und Konsorten sind genial, um Web-Applikationen zu erstellen. Und ich bin einfach begeistert, was ich heutzutage im Browser alles machen kann, gerade mit Local Storage und Offline Storage und Web-Workers und sonstigen Sachen, was früher wirklich nur möglich war, indem ich ein PHP-Skript oder sonst was auf dem Server geschrieben habe, kann ich jetzt alles im Browser machen. Aber dummerweise muss man halt auch an die alten Browser denken, die einfach schon jahrelang tot sein sollten, aber dann doch unterwegs noch hier sind, wie der IE6. Und das machen halt Polyfills. Die kann ich hier in der Modernizer, in GitHub, gibt es diese Cross-Browser-Polyfill-Liste, die einem erzählt, was man benutzen kann, wenn man doch die Funktionalität an diesen alten Browser weitergeben will. Also, JavaScript löst Probleme im Web, dafür war es immer da. Und viele Leute kapieren es einfach nicht, dass JavaScript dafür da ist. Nicht JavaScript, dass JavaScript jetzt Ruby werden soll, oder JavaScript Java werden soll, oder JavaScript Perl werden soll. JavaScript ist dafür da, Interfaces zu bauen und Sachen zu lösen in Browsern. Und auch in anderen Umgebungen, beispielsweise man kann Illustrator mit JavaScript skripten.
Ich habe damals Homesite viel verwendet von Allaire, den Editor, der war auch in JScript geschrieben. Also ich konnte meinen eigenen Editor mit JavaScript weiterentwickeln, was immer sehr genial war, weil das abgestürzt ist, war lange richtig abgestürzt.
Und der Hype, zum Beispiel gab es einen Hype, der nie ankam, Comet. Vom Jahr oder zwei Jahre war Comet immer das große Ding. So, Comet ist das neue Ajax. Und es ist Longpolling und ich kann damit Chat-Systeme bauen und so weiter. Und hat sich eigentlich nie durchgesetzt, weil im Browser Comet einzusetzen war eigentlich furchtbar. Weil es waren so viele Hacks, die man bauen musste, dass der Browser es auch verstanden hat. So iFrames in iFrames nesten, damit das Ladeding nicht weiterlädt, während es schon geladen hat und so weiter und so fort. Und da kommen jetzt eben WebSockets rein. Und WebSockets ist eigentlich ziemlich genial, weil damit kann ich jetzt im Hintergrund eine Verbindung aufbauen und beibehalten und dann nur Daten hin und her schicken. Ich kann damit 10.000, 12.000 User ein Spiel haben im Browser, ohne dass das Spiel ein Problem hat. Wenn ich per HTTP und 250 Milliseconds Timeout immer abfragen würde, würde es nicht funktionieren, mein Server würde sterben. Und Socket.io ist eine Library, die ich einbauen kann in die Seite, die, wenn WebSockets nicht unterstützt sind im Browser, wird es durch Flash simuliert, bis der Browser es eben auch kann. Und es ist super einfach, damit umzugehen, es macht auch richtig Spaß. Und das nächste Ziel war dann der Server. Wir haben genug auf dem Client gemacht, jetzt wird es Zeit für den Server besser machen. Weil der Server heutzutage, wenn man bedenkt, die HTTP-Requests, Request in Polling, funktioniert für sowas wie beispielsweise Twitter nicht wirklich. Wenn man so viele Requests innerhalb von einer Sekunde hat, irgendwann stirbt der Server. Ich meine, mit Yahoo Answers hatte ich damals 3000 pro Sekunde. War damals so der Anfang der Performance angefangen haben und es macht einfach keinen Spaß. Und was Node.js ist, ist eigentlich ein JavaScript, das aufbaut auf der V8-Maschine von Google Chrome. Und ich kann in diesen paar Zeilen JavaScript, kann ich eben einen HTTP-Server schreiben. Anstatt Resin oder Tomcat oder Apache oder vielleicht IIS auch zu verwenden, habe ich meinen eigenen Server in JavaScript, der so klein und so schnell ist, dass er wahnsinnig viel vertragen kann. Und es ist eine sehr interessante Sache, wie wir derzeit JavaScript benutzen. So, der Erfolg von JavaScript besteht darin, dass Leute Probleme finden, lösen und mit anderen teilen. Und das ist, habe ich eigentlich noch in keiner anderen Welt so erlebt, bei Perl vielleicht. So, Perl hatte auch immer diese ganzen Libraries, die jeder verwendet hat. Aber in allen anderen war es immer so, ich weiß das, du weißt das nicht und du musst jetzt meine Software kaufen, um das zu verstehen. In JavaScript war es immer, ich habe das rausgefunden, Jungs, schaut's mal an. Und dann, oh toll, das sieht ja scheiße aus. Ja gut, dann machen wir es nochmal neu. Aber es war immer so eine Kommunikation hin und her. Und das Problem ist, dass es wichtig ist, am Ball zu bleiben. Man kann nicht sagen, ich habe JavaScript 2005 gelernt, jetzt muss ich nie wieder neu lernen. Es kommt immer was Neues, jede Woche, jeden Monat. Und es ist super interessant, dass das auch so ist. Ich habe diesen Tweet von so klasse, I have to face it, my dog just cannot be trained. 5 years now teaching him JavaScript, he still hasn't grasped the basics. Und es gibt immer wieder was Neues rauszufinden. Und das Schlimme ist, dass wenn man in Google eingibt JavaScript, kommt eigentlich nur Blödsinn bei raus. Die Ergebnisse, die man findet, die ersten Suchergebnisse, W3 Schools und sonstige Seiten, geben einem immer die Lösung anstatt die Erklärung. So, oh, nehm diese zwei Zeilen, kopiere die rein, dann ist alles okay. Was die Zeilen machen, weiß niemand. Egal, dann tun wir nochmal 15 Zeilen dahinter, nochmal 20 Zeilen. Deswegen haben wir diese 12.000 Zeilen JavaScripts, die eigentlich nichts verstehen. Und deswegen haben wir jetzt in Mozilla auch angefangen, diese Learn-JavaScript-Seiten aufzubauen, die auf anderen Content, die eben Opera und Google und sonst was auch schon erstellt haben. Also da sind 5 verschiedene Browsermacher jetzt dabei, diese Seite zusammen zu erstellen und da kann man dann dort nachlesen. Und die wird auch immer neu aufgemischt und so weiter und so fort. Und wir wollen eben auch, dass Google diese Seite als erstes anzeigt. Nicht, weil wir Geld damit machen, da sind keine Ads drauf, sondern weil wir eigentlich wollen, dass Leute, wenn sie JavaScript anfangen, auch richtige Ergebnisse finden, anstatt Sachen finden, die eigentlich keinen Sinn machen. So, JavaScript ist und bleibt die schnellste Sprache, die das Web als Medium vorantreibt. Wenn man denkt, die anderen Sprachen machen das, nö. JavaScript ist wirklich die Sprache, die jedes Mal, wenn was Neues rauskommt, ist die erste Sprache, die es implementiert und damit ausprobiert. Und daher ist es wichtig, dass man an der Evolution auch teilnimmt, egal was für ein Programmierer man ist. Nur mal ab und zu nachlesen, was gerade dort passiert, das ist unheimlich wichtig. Und es ist schade, wenn man wirklich so Sachen wie JSConf hat, wo nur die JavaScript-Leute miteinander reden und sich ganz toll finden, anstatt dass jemand wie ich hier kommt und über JavaScript in der Java-Konferenz oder in der Cold Fusion-Konferenz oder in der Flash-Konferenz spricht, weil es unheimlich wichtig ist, dass alle Leute bemerken, welche Möglichkeiten es gibt im Web. Also es macht Spaß, an dieser Evolution teilzunehmen, anstatt sie ersetzen zu wollen. Als letztes will ich jetzt nur kurz was erzählen von Capybara. Kennt jemand dieses Tier? Das größte Nagetier auf der Welt ist mit dem Meerschweinchen verwandt. So groß ist das Ding. Und gibt es in Argentinien. Und Argentinien hat ist das Problem, dass Argentinien Teile im Land hat, wo Leute kaum Geld haben. Und deswegen wird dann so ein Nagetier auf einmal auch so eine Lebensmittelzusatz. Da isst man halt auch sowas mal. Das Capybara kann 3 Stunden unter Wasser bleiben. Das ist sowas Komisches an dem Ding. Das Zweite in Argentinien ist, dass es ein sehr katholisches Land ist. Also am Freitag darf man keinen Fisch essen. Da das Capybara allerdings 3 Stunden unter Wasser bleiben kann, hat die Kirche deklariert, dass es ein Fisch ist. Man kann es also auch am Freitag essen. Also wenn die katholische Kirche mit ihrem ganzen Dogma sagen kann, dass das ein Fisch ist, kann man bitte doch auch mal damit überlegen, dass vielleicht eine Variable ein Array oder ein Objekt werden kann und nicht nur eine Variable oder eine Konstante bleiben muss. Mal überlegen, wenn die katholische Kirche das versteht, dann sollte man als Java-Entwickler auch mal sagen, JavaScript kann auch mal was anderes machen, was Java nicht macht. Und das war eigentlich alles, was ich habe. Also viel Spaß heute mit JavaScript. Und danke.